habe euch ja mal erzählt, ich baue mir immer schöne Ausfahrten und ich nehme heute die erste Ausfahrt. Das heißt, es ist eine Einführung, so ein Stückchen ins Thema, mit der wir uns dann, wo wir uns dann nächstes Mal so ein bisschen eingehender beschäftigen in der Predigt. Aber heute mal so einfach zum Reinkommen, dass ihr noch so ein bisschen Gedankenfutter habt, auch für die Woche. Euch vielleicht selber mal schon darauf einstellen könnt, den Text schon mal lesen könnt, ihr habt ihn ja hier schon stehen. Und wir dann nächste Woche dann richtig einsteigen. Aber wir fangen mal an, wenigstens noch so ein paar Gedankensplitter. Es geht also um einen Text aus dem Philipperbrief, den wir auch gleich zusammen lesen. Aber vorweg noch mal so ein paar Gedanken über Paulus. Denn der Philipperbrief ist wohl der persönlichste Brief, den Paulus je geschrieben hat. Er hat zu dieser Gemeinde in Philippi eine ganz, ganz besondere Beziehung gehabt. Und gerade dieser Textabschnitt, über den wir auch dann dieses Mal so ein bisschen, nächstes Mal noch mehr auch uns beschäftigen wollen, so der zeigt so etwas dafür, davon, was in Paulus seinem Herzen ist. Er öffnet sein Herz so ein Stückchen und zeigt, was in ihm vorgeht. Als er diesen Brief geschrieben hat, Philipperbrief geschrieben hat, da ist er gemäß der alten kirchlichen Tradition gerade in Gefangenschaft in Rom. Und er hatte bis zu diesem Zeitpunkt ja einige schwierige Erfahrungen auch schon durch. Er saß wegen des Evangeliums jetzt einige Jahre schon in Haft. Der Prozess wurde von diesem Statthalter Felix unnötig in die Länge gezogen. Er hat in seinem Leben des Öfteren in Lebensgefahr geschwebt, einmal als Gefangener, sogar Schiffbruch erlitten. Also alles recht unangenehme Erfahrungen, die er gemacht hat in seinem Leben mit seinem Gott eigentlich. Alles so Dinge, die einem Menschen doch zuerst zusetzen können. Und die Situation dauerte an, das war lag jetzt nicht alles einfach nur hinter ihm, sondern er war ja in Hausarrest. Er konnte sich in Rom nicht frei bewegen, sondern er war dort zwar nicht im Gefängnis, aber in Hausarrest und wartete auf die Urteilsverkündung und er wusste nicht, wie das Urteil ausfallen würde, ob es Tod oder Leben heißt für ihn oder weitere Gefangenschaft oder Freiheit. Das sind nicht gerade die besten Voraussetzungen dafür, einen fröhlichen, sorgenfreien Brief zu schreiben, oder? Da stockt einem doch etwas die Feder. Da möchte man doch eigentlich lieber ein bisschen schreiben, so von den Dingen, die einen belasten. Die Dinge, die einem irgendwie nahe gehen. Aber trotzdem spürt man hier in diesem Philipperbrief in fast jedem Vers nochmal die Ermutigung, lest zu Hause nochmal wenigstens diesen Abschnitt, Philipper 1, 12 bis 18, dass Paulus ein durch und durch optimistischer Mensch ist, der auch in dieser Situation jetzt nicht irgendwie nur bedrückende Worte von sich gibt, sondern ganz im Gegenteil. Und ich fand das total faszinierend, dass das möglich ist. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, Rom war eine Großstadt und Paulus ist einer der Leute in Rom mit den schwierigsten und ungewissesten Lebensumständen. Er weiß nicht, was kommt, ob er nach dem Urteilsspruch noch weiterleben wird oder ob er hingerichtet wird. Und gleichzeitig ist er einer der Leute in Rom, die am fröhlichsten, am unbeschwertesten sind, wie man aus diesen Zeilen des Philipperbriefs herauslesen kann. Da habe ich gedacht, ey, das macht einen doch neugierig. Wie macht er das? Was ist sein Geheimnis? Was ist das? Kann man vielleicht davon lernen auch, dass man irgendwie selber empfindet, boah, also das würde ich auch gerne können, so ein Stückchen unabhängig sein von diesen ganzen Dingen, die äußerlich da sind. Wir wollen uns jetzt mal den Paulus etwas genauer anschauen und uns anhand dieses Textes fragen, wie hat er das geschafft, dass er trotz allem so gelassen und zuversichtlich sein konnte. Deswegen jetzt einmal diesen Text. Er sagt dort und schreibt den Philippern: Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, also dass er gefangen gesetzt wurde, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist, gerade weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar auch Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkündigen, Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkündigen Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Und auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Schon genial. Er zählt sogar hier noch so ein paar Dinge auf, die auch nicht schwierig zu handeln sind für ihn. nicht leicht zu handeln sind für ihn. Aber trotzdem kommt er zu diesem Schluss. In Zukunft wird mir nichts meine Freude nehmen können. Da ist er jetzt schon ganz sicher. Und wisst ihr, der entscheidende Schlüssel für Paulus Fröhlichkeit ist die Sichtweise, die Perspektive, aus der er sein Leben betrachtet. Und diese Perspektive, aus der wir auch ja unser Leben betrachten, die hängt sehr stark von den Fragen ab, die wir an eine Situation stellen. Wie wir die Situation anschauen, was wir uns dabei fragen, wie es da weitergehen soll. Ich habe dieses Beispiel jetzt schon öfter gebracht, aber ich bring's nochmal, es ist so gut. Jesus begegnet mit seinen Jüngern einmal einem Blindgeborenen und die Jünger fragen sofort, warum ist der blind geboren? Hat er gesündigt oder seine Eltern gesündigt? Ne? Das wollten sie gerne so in ihrem theologischen Raster irgendwie klarkriegen. Ne? Der ist blind geboren, da muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Also hat er gesündigt oder seine Eltern? Was ist die Ursache für sein Leid? Und Jesus sagt ihnen ganz einfach, weder dieser noch seine Eltern haben gesündigt, sondern an ihm sollen Gottes Werke offenbar werden. Jesus sagt damit, liebe Jünger, ihr fragt immer nach dem Warum. Und ihr stellt damit genau die falsche Frage. Und ihr habt damit sofort von vornherein eine falsche Perspektive, eine falsche Blickrichtung. Denn die Frage nach dem Warum, die Frage nach der Ursache, bringt euch in dieser Situation überhaupt nicht weiter. Jesus sagt seinen Jüngern, es geht nicht darum zu klären, warum etwas passiert ist, sondern vielmehr, wozu Gott diese Sache nun gebrauchen will. Wozu Gott diese Situation jetzt gebrauchen kann. Und wisst ihr, Jesus sagt damit ja auch zu uns, für euch, die ihr an Gott glaubt, die ihr mit ihm lebt, sollte generell, immer, bei allem, was euch begegnet, in jeder Situation, immer die erste Frage sein, wozu kann mein Gott, den wir eben angebetet haben, der Gott, der im Himmel ist, wozu kann er diese für mich völlig verfahrene Situation jetzt trotzdem noch gebrauchen? Was immer euch begegnet, ihr solltet euch immer zuerst fragen, welche Gedanken Gottes können dadurch jetzt zum Zuge kommen? Wie kann Gott auch so eine schlimme, verfahrene Situation trotzdem noch verwandeln, trotzdem noch was Gutes daraus machen? Und hier sind wir jetzt an einem ganz wesentlichen Punkt, was unsere Lebensgestaltung angeht. Denn diese Fragen, die wir uns in unserem Alltag stellen, die prägen auch unseren Blick für unser ganzes Leben. Die Fragen, die wir an das Leben stellen, die werden auf Dauer unser gesamtes Lebensgefühl bestimmen. Und ich möchte uns jetzt noch so zwei dieser Fragen vorstellen, die wir so bewusst oder unbewusst in unserem Alltag immer wieder an unser Leben stellen. Da gibt es zuerst diese berühmte Warum-Frage, die wir eben schon hatten. Warum ist das gerade mir passiert? Diese Frage schaut in der Regel immer in die Vergangenheit. Sie schaut immer wieder zurück und sie fragt, warum ist das damals so gekommen? Hätte es denn nicht anders laufen können? und sie verzweigt sich dann in immer kleinere, immer quälendere Fragen. Was wäre, wenn ich mich damals anders verhalten hätte? Was wäre, wenn dieser Umstand so gewesen wäre? Was wäre, wenn ich diese Arbeit nicht angenommen hätte? Wenn ich diesem Menschen nicht begegnet wäre? Wenn ich diesen Satz nicht gesagt hätte? Wenn ich da nicht hingegangen wäre? Was, wenn ich diese Entscheidung anders gefällt hätte? Und alles, was diese Frage auslöst, ist häufig Bitterkeit. Denn es gibt ja auf diese Fragen keine Antwort. Stattdessen landet man immer wieder am gleichen Punkt. Warum gerade ich? Warum gerade bei mir? Warum nicht bei jemand anderem? Warum musste diese Sache gerade mich treffen? Man kann verzweifeln an dieser Frage. Man kann am Leben verzweifeln, denn ich glaube, oft wird man in dieser Zeit, auf dieser Welt, die Antwort auf diese Frage nicht bekommen. Auch als Christ nicht, auch als Mensch, der mit Gott lebt, nicht. Das ist die Warum-Frage. Und du solltest dir sehr gut überlegen, wie lange du sie stellen willst, wie viel in deinem Leben sie einnehmen darf. Dann gibt es noch eine andere Frage, die gucken wir uns jetzt nochmal an. Die Frage ist, wie geht es mir? Und diese Frage schaut eigentlich immer in die Gegenwart. Die schaut jetzt so wie, wie geht es mir jetzt gerade? Ne? Ist mein Puls in Ordnung und ist alles noch dran und so? Also was ist jetzt im Moment meine Situation? Geht es mir schlecht? Geht es mir gut? Geht es mir gut genug? Und das Bezeichnende an dieser Frage ist, dass sie sehr oft an die Frage nach dem Wohlergehen anderer Leute gekoppelt ist. Geht es mir besser als dem oder geht es dem besser als mir? Wie geht es den anderen um mich herum? Geht es mir schlechter als ihnen? Und deswegen hat diese Frage immer so die Tendenz, uns ins Selbstmitleid zu führen. Wir vergleichen unseren gegenwärtigen Stand immer mit dem anderer Leute. Und das wissen wir doch genau. Du findest immer einen, dem es besser geht. Wisst ihr, das Unzulässige, was wir dabei ja tun, oft, und das Gefährliche, was wir dabei tun, ist ja oft, wir greifen uns immer nur einzelne Punkte aus unserem Leben heraus und vergleichen es mit den Leuten, denen es in diesem Punkt gerade besser geht. Das ist dann so weit weg von diesem Walking in my shoes. Das wäre dann tatsächlich mal, wenn man sich gesamt mal in die Situation des anderen hineinbegibt, mit all dem, was ihn belastet, mit all dem, was er in seinem Leben trägt. Aber das machen wir ja nicht. Wir gucken immer nur diese eine Sache bei uns an und sagen, boah, also da geht's mir, also der hat's ja viel leichter hat's der, gerade in diesem Punkt, nicht wahr? Ja, und wir gucken immer nur diesen einen Punkt an. Und wir werden dabei fast zwangsläufig unzufrieden, weil man bei dieser Frage ja immer schlechter abschneiden wird, wenn man es nur will. Du kannst ja so lange suchen, bis du endlich einen hast und sagen kannst, siehst du, ne, und ich, armer Kerl, ne, immer auf mich, immer auf die Kleinen. Und ich denke, wir können nun erkennen, es sind diese Fragen, die wir an unseren Alltag stellen, von denen so oft dann unser Wohlbefinden abhängt, von dem wir so oft dann das abhängig machen, wie wir durch unseren Tag gehen. Was uns in unserem gesamten Lebensgefühl bestimmt, es sind diese Fragen, die prägen unseren Blick, unsere Sicht vom Leben, die bestimmen unser Lebensgefühl. Und diese Fragen, die lassen uns am Ende das fühlen, was wir dann meinen, das sei die Realität. Habe ich auch neulich doch erzählt euch von dem Raucherpavillon, ne? Wo ich dann gesagt habe, wollt ihr nicht mal über was anderes unterhalten? Ihr habt ja hier das ganze Leid der Welt in 10 Minuten durchgehechelt. Da muss man sich ja schlecht fühlen. Ja, worüber soll man denn sonst reden? Das ist dann die Realität. Das wird zur Realität. Durch deine Fragen, die du an dein Leben, an deine Situation stellst, wird das deine Realität. Und du kannst nachher gar nicht mehr raus. Das ist das, was du als echt, als wirklich, als deine Realität ansiehst und anerkennst und sagst, worüber soll ich denn sonst reden? So geht's mir doch nun mal. Hier hat das seinen Ursprung, an dieser Stelle, wie du dem Leben gegenübertrittst. Es ist ganz wichtig, dass du dir selber darüber klar wirst. Was sind die Fragen, die du oder die ich permanent an mein Leben, an meinen Alltag stelle? Zielen sie in die Vergangenheit, auf Dinge, die sich sowieso nicht mehr ändern lassen? Dinge, wo es eigentlich verschwendete Energie ist, sich darüber noch lang Gedanken zu machen? Zielen Sie auf die Gegenwart, wie stehe ich im Vergleich mit anderen da, wie geht es mir heute, warum geht es mir nicht so gut? Oder schauen Sie nach vorne, in Gottes Zukunft. Schauen Sie auf ihn und stellen die Frage, was kann Gott aus dieser Situation machen? So, das war so ein Einstieg. Ihr wisst so ein bisschen jetzt, wo ich hin will und was dann so der Gedanke dabei ist. Und ich denke, ja, vielleicht ist es wirklich gut. Ihr nehmt diese Woche nochmal so ein Stückchen als Vorbereitung. Schaut euch nochmal diesen Text an aus Philipper 1 und bereitet euch so ein bisschen vor auf nächsten Sonntag, wenn wir dann nochmal reingehen und schauen, wie er seine Situation bewertet und was ihn dazu bringt, dass er von sich weg in Gottes Zukunft schauen kann.